freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein darf hier in der Schweiz und dass wir heute Morgen zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Herzlichen Dank für dieses herrliche Lied. Ich denke, es war die richtige Einstimmung auf die Zeit, wo wir jetzt auf Gottes Wort hören wollen. Wer von euch ist heute mit dem Auto zum Gottesdienst gefahren? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Okay, das sind eine ganze Menge. Die meisten von euch haben bei dieser Fahrt unbewusst eine ganze Masse Regeln eingehalten. Ob ihr euch an die Geschwindigkeit gehalten habt, das weiß ich nicht. Das wird sich dann nachher zeigen. Aber ihr seid auf der ausgewiesenen Fahrbahn geblieben, weil sonst würdet ihr nicht hier sitzen. Das ist mal Fakt. Warum seid ihr auf der Fahrbahn geblieben? Ganz einfach, weil euch die Leitplanken oder die Randsteine signalisiert haben, hier geht's nur lang, nur auf dieser Fahrbahn geht's lang. Und ich glaube, keiner von euch ist heute Morgen irgendwie bockig aus seinem Auto ausgestiegen, hat gegen die Leitplanke getreten und hat gesagt, als Christ lebe ich in der Freiheit, ich brauche keine Leitplanke und Regeln. Glaube ich nicht. Ich denke, ihr seid froh, dass es Leitplanken gibt. Vielleicht schmunzelt ihr, aber Leitplanken verdeutlichen sehr gut das heutige Thema mit göttlichen Leitplanken leben. Mit göttlichen Leitplanken leben. Die persönliche Freiheit und das Recht auf Selbstbestimmung gehören zu den größten Schätzen unseres Lebens. Ja, es wird sogar in unserem Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland, ist es sogar festgeschrieben, im Artikel 2 Absatz 1, da heißt es Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Also ich habe sogar ein Recht darauf. Viele Teenies sehnen sich danach, endlich selber entscheiden zu können. 18 und dann kann ich endlich tun und lassen, was ich will. Okay, wir nehmen euch nicht die Illusion. Niemand lässt sich gerne vorschreiben, was er zu tun oder was er zu lassen hat. Absolut nicht. Vielleicht lässt man sich noch gerne beraten oder man sagt so ja in Neudeutsch coachen. Das hat nichts mit einer Couch zu tun. Aber entscheiden, das möchte ich auf jeden Fall selber. Vorschläge könnt ihr mir alle Zeit machen, aber entscheiden, das tue ich selber. In Deutschland und ich denke auch in der Schweiz wird viel Geld ausgegeben für Selbsthilfebücher, wo man Tipps bekommt, wie man denn entscheiden könnte. Aber die Entscheidung trotzdem bleibt bei mir. Wir wollen hören, dass dies oder jenes gut für unsere Gesundheit ist oder für unsere Beziehung. Aber es sollte uns doch bitte niemand etwas vorschreiben. Absolut nicht. Selbst für gut begründete Regeln in der Familie, am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde oder sogar auch in einer Bibelschule, gibt es bei der breiten Masse überhaupt gar kein Verständnis. Wenn wir dann noch Regeln einzuhalten haben, die wir vielleicht auch im ersten Moment gar nicht verstehen oder nachvollziehen können, dann stellen wir sofort auf stur. Absolut. Das Wort Regeln, Ordnungen, Anweisungen, wenn wir das hören, dann verdrehen einige innerlich schon die Augen und sagen, ach du große Neune. Immer mehr Christen entwickeln heutzutage so eine Antipathie gegen biblische Regeln. So wie eine Milch- oder eine Nussallergie. Achtung bei biblischen Regeln, dann bekomme ich Ausschlag oder so ein anaphylaktischen Schock. Manche Verkündiger gehen sogar so weit, dass sie sagen, es gibt für Christen gar keine Regeln mehr. Unter dem neuen Bund, da sind wir doch von allen Anweisungen und Regeln befreit und dann wird noch schnell vom Galaterbrief zitiert, ihr seid doch zur Freiheit berufen, und dann vermeintlich biblisch noch argumentiert, und dann ist die Sache doch geregelt und geritzt. Das wirkt zwar auf den ersten Blick vielleicht sehr befreiend, aber fühlt sich doch irgendwo dann nach einer Zeit gar nicht mehr so frei an. Und ich glaube, es entspricht auch nicht den biblischen Tatsachen. Schon bevor in 2. Mose 20 die 10 Gebote gegeben worden sind, gab es das Prinzip der göttlichen Leitplanken. Das ganze Volk Israel war in der Wüste unterwegs, wir kennen diese Geschichte, und ist am Klagen und Stöhnen, weil das Wasser fehlt. Und dann kommen sie an den Ort namens Mara. Bitte schlag doch mal auf 2. Mose. 2. Mose 15. 2. Mose 15. Vers 23. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Und daher nannte man es Mara, bitter. Ihr seht, das ganze Volk stand hier vor einem Hindernis. Und eine göttliche Leitplanke war dargestellt und die galt es jetzt zu überwinden, mit des Herrn Hilfe. Doch dann passiert etwas Unvergessliches. Guck mal bitte rein, Vers 25, 2. Mose 15, Vers 25. Er, also Mose, schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser und da wurde das Wasser süß. Und dort gab er ihnen ein paar seichte Hinweise und coachte sie ein wenig. Steht das bei dir? Nein? Okay. Dort gab er ihnen Gesetze und Recht und er prüfte sie. Wow. Ja, das ist aber nicht mal so eben, nur so leicht mal eben ein kleines Hinweisli. Gott schränkte die Freiheit seines Volkes ein, um sie zu prüfen. Sie sollten verstehen, dass es Sinn macht, den göttlichen Leitplanken zu folgen. Unsere bitteren Umstände oder Probleme können durch das Holz geändert werden, durch Jesus Christus. Jesus Christus gab sein Leben für uns am Holzstamm, am Kreuz. Er allein ist in der Lage, unsere bitteren Lebensumstände in etwas Süßes, in etwas Gutes zu verwandeln. Das schafft nur er, nur der Herr selber. Er versetzt nicht die göttlichen Leitplanken des Vaters. Er versetzt nicht das Wort Gottes irgendwo und sagt, ich setze das außer Kraft. Nein, sondern er hilft uns, es einzuhalten. Das ist das, was gut ist. Hier liegt der Schlüssel, hier liegt die Hilfe, allein in Jesus Christus. Und genau das zeigt uns, dass es trotz Gesetz und Recht, und das sind diese göttlichen Leitplanken, es ein gutes Leben gibt. Die Freiheit in Christus ist nicht dafür da, um mein Ego, um mein Eigenwillen, um mein Ich zu stützen. Wer das glaubt, hat ein völlig falsches Verständnis von der Bibel, von Gottes Wort. Wir haben so viele Freiheiten als Christen. Aber wir sind ja so oft verschrien, dass wir als Christen gar nicht so viel Freiheiten, sondern wenn, ach, du bist Christ geworden, jetzt darfst du das nicht und das nicht und das nicht. Nein, wir haben so viele Freiheiten als Christ. Aber ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, wenn ihr auf die Autobahn geht, also jetzt bei uns Autobahn, bei euch nennt sich auch Autobahn, oder? Autobahn. Oh, ich frag ja nur mal, Entschuldigung. Autobahn. So, und dann hast du vorher so einen Zubringer und der ist einspurig. Eine Bahn. Und dann denkst du dir, ach, das geht überhaupt nicht. Kommst du auf die Autobahn zweispurig, dann denkst du dir, rechts da die LKWs und es geht immer noch nicht so richtig voran. Geht es auf einmal dreispurig, dann solltest du, dann denkst du so, jetzt klappt's und jetzt kann ich endlich schnell fahren oder, obwohl, okay, Schweiz, aber trotzdem, dann kannst du schnell fahren. Und dann fahren immer so wieder Leute raus, die zwischen den LKWs rauskommen. Du kannst wieder nicht schnell fahren. Wird's vierspurig, machen die Elefantenrennen. Dann kommen die LKWs, überholen sich gegenseitig. Du bist wieder zweispurig. Es klappt irgendwie nicht. Dann wird's auf einmal sechsspurig. Habt ihr das? Okay. Kommt schon mal vor. Also, dann wird sechsspurig und irgendwie verlierst du die Orientierung. Und dann bin ich einmal in Amerika gewesen auf einem Highway, achtspurig, in eine Richtung, sie überholen dich rechts und links, du wirst vollkommen orientierungsfremd und du wünschst dir wieder das Einbahnige zurück. Egal wie viele Spuren, wir finden die Spuren, die Anordnungen, die Leitplanken irgendwie nicht richtig und alle sind irgendwie nicht dumm und können eigentlich nicht richtig fahren, außer ich. Kennst du das? Die anderen, die können alle nicht fahren. Viel Freiheiten und trotzdem unzufrieden. Viel Freiheiten und trotzdem sind wir unzufrieden. Ich habe so eine Begebenheit von so einem jungen Pärchen. Da denke ich gerade dran, das ist so ein junges Pärchen, die wollten in einem riesengroßen, wirklich ein riesengroßer Nationalpark, da wollten die rein, wollten ein paar Bodenproben entnehmen und wollten auch gucken, wie die Beschaffenheit ist von so manchen Dingen, die da wachsen und so. Und der Parkranger, der höchste Parkranger für diesen Nationalpark, hat ihnen vorher noch so ein paar Anweisungen gegeben, wie sie sich zu verhalten haben und hat ihnen dann gesagt, also ihr könnt überall diese Bodenproben nehmen und auch das und das und das, aber da gibt es einen einzigen Strauch, einen Baum, da dürft ihr nichts von essen. Macht's Klick? Okay. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Einschränkung in meine Persönlichkeit. Jetzt probieren wir aber mal gerade, was an dem Strauch dran ist. Und weil dieses junge Pärchen das am Anfang gemacht hat, haben wir bis heute noch Probleme. Sie haben sich nicht an die Regeln, an die Leitplanken gehalten, die Gott gegeben hat. Adam und Eva. Die Leitplanke nicht beachtet und schon ist es passiert. Christliche Freiheit ist keine Grenzen und Zügel und Respektlosigkeit und Rücksichtslosigkeit. Absolut nicht. Christliche Freiheit kennt Ordnung und achtet Prinzipien. Das Wort Gottes bezeugt uns sehr klar, dass wir nicht tun und lassen können, einfach was wir wollen. Was ist denn das Gesetz Christi? Alles, was der Herr Jesus uns mittel seiner Apostel gelehrt hat, das ist das Gesetz Christi. Zu Anfang möchte ich gleich nochmal klarstellen, ich werde heute keine zügellose Freiheit irgendwie euch aufschwatzen und ich werde auch nicht eine totale, krankmachende Gesetzlichkeit euch versuchen aufzureden. Ganz bestimmt nicht. Das ist nicht meine Intention. Mir ist es wichtig, wie gehen wir mit der Frage um, wie gehen wir als Christen mit Regeln um, die uns unsere Umgebung und vor allen Dingen, die uns die Bibel gibt. Diese Frage sollten wir uns in einer Zeit, in der die Generationen von Ich-Sucht getrieben werden, immer wieder neu stellen. Genauso wie im Straßenverkehr entscheidet jeder von uns selber, wie er Regeln empfindet und wie er auch mit diesen Regeln umgeht. Und jeder muss aber dann auch mit den Konsequenzen seiner inneren Einstellung und seinem Handeln dann rechnen und leben. Bin ich jemand, der Regeln auf den Grund geht oder bin ich jemand, der so verbal oder auch nonverbal, also ohne dass ich was spreche, immer rebelliere. Und dann gibt es ja noch die Leute, die so immer so auf der Grenze tänzeln. Kennst du das? Dann hast du eine Regel und dann wird so, naja, okay, jetzt gucken wir mal, jetzt gehe ich mal bis ganz vorne hin und dann gucken wir mal, ob sie was sagen. Und wenn sie nichts sagen, naja, dann ist ja okay. Wir sind Meister eigentlich im nonverbalen Rebellieren. Dir passt das irgendwie nicht? Ich kenne das auch manchmal in Gemeinden, dann, wenn ich Gottes Wort weitergebe oder so. Ich war in einer Gemeinde, da habe ich dann gesagt, wir haben hier ein jüdisches Buch vor uns liegen, die Bibel. Da waren zwei, drei demonstrativ zugeklappt. Zack. Sie haben gar nichts gesprochen, aber das sagte alles. Dann sitzen manche da, jetzt fängt er von Regeln an. Das kannst du schon so erkennen. Nonverbal, du musst gar nichts sagen. Und da sind wir Meister drin. Kann ich auch unter Umständen Zeiträume, Regeln befolgen, wenn ich sie nicht bis ins Kleinste verstehe? Vielleicht ist jetzt jemand schon heute Morgen hier, der bei dem Wort Regeln und Gesetz schon denkt, also das ist nicht meine Predigt heute Morgen. Ich bitte dich, hör bis zum Ende zu. Und dann bitte, stell dir am Ende dieser Botschaft die Frage, was Gott von dir möchte. Gerade darum ist es wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, göttliche Leitplanken zeigen uns die Vaterliebe. Paulus war ein Mann, der durch seine theologische Ausbildung bei den Pharisäern eigentlich sehr gesetzlich geprägt war. Er hat sich genauestens an das Wort gehalten, an das Gesetz, was ihm gegeben war. Als er sich zu Jesus bekehrte, legte er sich drei Prinzipien zu, auf die ich gleich eingehen werde, weil er wusste, dass er nur einen liebenden Vater hat. Paulus ist jedem Christ eigentlich im Umgang mit Regeln ein leuchtendes Vorbild. Denn bei ihm hat es hier oben Klick gemacht und dann ist es durchgerutscht ins Herz. Er war fest davon überzeugt, dass Regeln und Umstände, in die mich Gott hineinstellt, keine Tyrannei sind. Keine Tyrannei sind. Und Regeln und Umstände, in die mich Gott stellt, sind Leitplanken, die vom Vater im Himmel persönlich anmontiert worden sind. Weil er jedes seiner Kinder ja im Blick hat. Er achtet ja auf jeden von uns. Das ist ja das Herrliche. Es sind Planken, die leiten und nicht Planken, die zerstören wollen. Sie entspringen der liebenden Leitung des Vaters im Himmel. Und das dürfen wir nicht vergessen. Zweimal sagt er ganz deutlich, dass wir Gott als Vater, aber lieber Vater, anreden dürfen. Schlag mal eben auf Galater 4. Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber Vater in uns ruft. Und dann heißt es hier in Römer 8, Vers 15 sogar, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, Römer 8, Vers 15, den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. Das ist ein Vorrecht. Wir können zu ihm Vater sagen. Mit diesem Vaterverständnis als Grundlage, als Basis, konnte Paulus die Leitplanken im Leben einordnen und sich dann auch unterordnen. Dieses Drei-Leitplanken-Prinzip des Paulus ist dieses erste Prinzip, was er hatte, ich habe es mal mit meinen Worten ausgedrückt, ist, nicht das Einhalten von Regeln bringt mich in den Himmel oder gibt mir als Mensch Wert, sondern allein die Gnade Gottes. Allein die Gnade Gottes. Paulus war nicht mehr bereit, in so eine Werksgerechtigkeit hinein zu verfallen, wo man so sagt, so, wenn du Gott gefallen bist, dann musst du so und so viel Gebete machen, dann musst du das und das tun, dann musst du dich so und so anziehen, dann musst du das und dies und jenes erfüllen. Nein, bitte schlag mal auf Galater 5, Galater 5, Vers 1. Galater 5, Vers 1. Da heißt es, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Wir sind nicht durch gute Werke gerettet, sondern wir sind errettet für gute Werke. Das macht den Unterschied. Wie heißt es in Epheser 2, Vers 10? Damit wir in diesen guten Werken wandeln, die Jesus Christus zuvor bereitet hat. Satan mit seinen Leidenschaften, mit seinen Sünden, mit seinen Begierden, er versklavt uns. Er versklavt uns, absolut. Aber Christus macht uns frei zum Dienst im Gehorsam. Paulus sah sich selber als jemand, der sich dem Gesetz Christi unterordnen darf. Merkt ihr den Unterschied? Nicht unterordnen muss, sondern unterordnen darf. Vom Geist Gottes inspiriert, schrieb er selber an vielen Stellen diese Richtlinien auf, diese Leitplanken, die wir bis heute noch haben hier in Gottes Wort. Sein zweites Prinzip hier im Galaterbrief ist auch sehr deutlich, nämlich nicht mehr mein Ego zählt, sondern der Wille des Herrn Jesus Christus, der alle Menschen retten möchte, oder nicht alle, aber jeden. Galater 5, 24. Galater 5, Vers 24. Und ich habe es hier nach der neuen evangelistischen Übersetzung mal mir aufgeschrieben. Dort heißt es, Menschen, die zu Jesus, dem Messias, gehören, haben die eigene Natur mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das liest sich sehr einfach, aber ist so immens schwer, weil ich ja so gerne möchte. Wir sind frei gemacht von den moralischen Vorstellungen dieser Welt. Weg mit den lästigen Leitplanken, mit den Normen, die da sind, vielleicht auch in unserer Welt. Wir geben Vollgas auf der Straße des vergnügenden Lebens und ab in den Abgrund. Das Ego sitzt am Steuer und bestimmt die Lebensziele. Unsere Lebensziele, ich weiß nicht, sind das Lebensziele, die erstrebenswert sind? Unendlicher Reichtum, Schönheits-OPs, möglichst viele Lebenspartner zu haben, wöchentlich wechselnde Trends in Technik und Mode? Ja, stopp jetzt mal, Vogel. Dürfen wir nicht modisch gekleidet sein? Hab ich das in irgendeiner Form und Weise gesagt? Das geht sofort in unseren Gehirnen gleich so los. Jetzt hat er gesagt, das. Hab ich gar nicht gesagt. Ja klar, darfst du dich modisch anziehen. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Aber nicht so aufreizend, dass wir es dem anderen Geschlecht schwer machen. Aber auch nicht rumlaufen in Sack und Asche und wie der letzte Mohikaner-Hajo aussehen. Wir sollen in allem ihm die Ehre geben. Und das sollten wir nicht vergessen. Und das sollten wir uns fragen, wenn wir in die Klamotten reinsteigen. Gebe ich mit den Klamotten, die ich anhabe, ihm die Ehre? Dürfen wir technisch bewandert sein? Ja, sicher. Aber wir müssen mit der Zeit und Kraft so umgehen, die wir da hineinstecken, dass wir diese Zeit und die Kraft nicht einfach verspielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß gar nicht, warum ich die erste Reihe hier angucke. Tja. Ich habe ja auch so einen kurzen. Mittlerweile. Du darfst, die Frage ist nur, wie lange und wie viel investiere ich rein? Was ist mir wichtig? Sollen wir auf Gesundheit und Schönheit achten? Ja, klar! Aber nicht den eigenen Körper zum Gott erklären. Und die Muckibude zu deiner Religion machen. Und bitte, werd bloß kein Kohlrabi-Apostel. Nur noch dies an Rohmaterial und dies und dies und du darfst gar nicht mehr das und das und das. Komm, selbst der Herr Jesus hat gegrillt. Ja, ist so. Steht in der Bibel. Sag nicht ich. Wir sind freigemacht von diesem Druck der wechselnden Trends. Und wir sollen als Brief Christi ein gutes Zeugnis haben, liebe Geschwister. Bitte, 2. Korinther 3, Vers 3. Bitte, schlag's mal auf. 2. Korinther 3, Vers 3. 2. Korinther 3, Vers 3. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Mit dem dritten Prinzip des Paulus tun sich viele besonders schwer. Das dritte Prinzip ist, dass ich die Bereitschaft habe, mich willig Regeln unterzuordnen, die von aufrichtigen geistlichen Leitern aufgestellt werden, die die Bibel als höchste Autorität in Fragen des Glaubens und des Lebens anerkennen. Professor Paulus, wie ich ihn immer so gerne nenne, hat selbst in seiner Position keine Probleme gehabt, sich bereitwillig den Aposteln und Ältesten in Jerusalem, als er sich mit ihnen getroffen hat, deren Entscheidungen anzunehmen und sich sogar unterzuordnen. Er hat nicht dagegen rebelliert, debattiert, sich heimlich irgendwo versucht, sie auszuboten oder andere aufgestachelt gegen die Autorität der Ältesten in Jerusalem. Nein. Er hat deren Anweisungen, Beschlüsse und Regeln sogar hinterher aufgenommen und in ihrem Namen sogar weitergegeben. Heute Nachmittag, wenn du Zeit hast, lies mal Apostelgeschichte 15, das Apostelkonzil. Hochinteressant, hochinteressant. In diesem dritten Punkt werde ich im dritten Punkt nochmal etwas aufgreifen, weil es natürlich auch Fragen gibt, gerade wenn es um Leiter geht oder auch Älteste, die vielleicht gar nicht so geistlich motiviert sind. Darf ich dann dagegen was sagen oder nicht? Kommen wir im dritten Punkt gleich zu. Paulus konnte diese drei Prinzipien wirklich leben hier, weil er sich seiner Stellung als Kind Gottes bewusst war. Ein guter Vater würde seinem Kind niemals Leitplanken geben, wo er sein Kind extra einengt. Wenn ich mich als Mensch mit Jesus Christus auf den Weg mache, dann sage ich Ja zu ihm und zwar aufs tiefster Überzeugung, ja, Herr Jesus, ich möchte mit dir mein Leben geben und ich möchte dir mein Leben anvertrauen, weil ich felsenfest glaube, dass der Vater im Himmel es gut mit mir meint. Bist du auch der Überzeugung, dass der Vater im Himmel es gut mit dir meint? Gott möchte nicht unnötig quälen, absolut nicht. Sondern er möchte formen und prägen. Und das ist das, worum es geht. Wer keine Beziehung zu Jesus führt, wird seine Regeln auch irgendwie nicht einhalten können. Wenn wir nicht der festen Überzeugung sind, dass Gott uns in den Dienst oder in die Nachfolge berufen hat, werden wir immer irgendwann rebellieren und sagen, ach, das will ich nicht. Das liegt in unserer menschlichen Natur darin, dass wir dagegen gehen. Josh McDowell, ein begnadeter Bibelausleger, sagte einmal, Regeln ohne Beziehung führen zu Rebellion. Regeln ohne Beziehung führen zu Rebellion. Experten in der Automobilbranche sagen, Leitplanken immer zu sehen, führt zu einem Lernverhalten bei Autofahrern. Also nur, dass du sie schon siehst. Frage, gilt dasselbe bei uns Menschen auch, wenn wir Regeln, göttliche Regeln lesen, sehen oder hören? Ich wünsche uns allen, dass wir diese Herzenshaltung entwickeln, liebe Geschwister. Unser lieber Vater im Himmel zeigt uns durch Leitplanken seinen Schutz und seine Liebe. Bitte schlagt mal auf Jesaja 48. Jesaja 48, und da habe ich einen herrlichen Vers entdecken dürfen. Jesaja 48, Vers 17. Jesaja 48, Vers 17. Dort heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Weg, den du gehst. Ist das nicht herrlich? Das möchte der Vater im Himmel. Das ist in erster Linie für Israel geschrieben, aber wir dürfen es für uns in Anspruch nehmen. Leitplanken helfen, dass der Weg gerade verläuft und man nicht in das eine oder andere Extrem abrutscht, und das geht so schnell. An diesen Orientierungspunkten kann man sich ausrichten und dann Schritt für Schritt weitergehen, auf seinem Weg. Als Kind Gottes vertraue ich darauf, dass Gottes Leitplanken uns vor dem Absturz bewahren. Und das ist das Zweite. Göttliche Leitplanken bewahren uns vor dem Absturz. Eine Schutzplanke ist eine passive Schutzeinrichtung aus zumeist Stahl an den Straßen. Und ich habe es mir genau abgeschrieben, was es heißt. Leitplanken, sie dienen im Wesentlichen dazu, das Abkommen eines Fahrzeuges von der Fahrbahn zu verhindern und Bereiche außerhalb der Fahrbahn vor einem Fahrzeugaufprall zu schützen. Und das Interessante ist, diese Leitplanke ist viel mehr als ein Stück Stahl irgendwo am Straßenrand, sondern sie ist so genau überlegt und konzipiert, dass wenn ein Auto da reinfährt oder es touchiert, dass diese Leitplanken, diese ganze Energie in sich aufnimmt, sich verformt und dadurch im Grunde genommen der Aufprall, der eigentlich viel härter wäre, wenn es eine starre Wand wäre, so verhindert, dass in dem Auto nicht alle Leute so mit Genickbruch gleich zu tun haben. Du hast zwar ein Schleudertrauma und dies und das und jenes, okay, aber es verformt sich so sehr, und nach dem gleichen Prinzip sind diese Dinger vorne am Auto dran. Stoßstange. Ist genau das gleiche Prinzip. Sie verformen sich, nehmen die Energie auf, damit der Insasse geschützt wird. Das ist der Sinn. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie so eine Art Pufferzone, und das erinnert mich ein Stück weit daran, wie Jesus Christus mit seinen Kindern, mit dir und mir, umgeht und auch arbeitet. Immer wieder und immer wieder versucht er uns sanft umzuleiten. Wenn wir mal wieder mit vollem Tempo auf die Leitplanke des Lebens irgendwo losdonnern und meinen, wir können jetzt alleine. Bitte schlag mal auf so einen richtigen Leitplanken-Aufprallschutzvers. Psalm 103. Ein Leitplanken-Aufprallschutzvers. Psalm 103, Vers 8. Da heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er ist von großer Güte. Jo, komm. Ich sehe doch, dass du damit Probleme hast, mein Junge, mein Mädchen. Ich weiß das doch. Dann guckt man einfach, der Vater im Himmel guckt immer ganz genau hin. Aber er tut vielleicht manchmal so, als wenn er so, ach komm. Aber er hat seine Hand darüber. Er weiß es ganz genau, wo du dich befindest.
Und dass du vielleicht Probleme im Moment damit hast im Glauben oder hiermit oder damit. Der König David hat in seinem Leben mehrmals über das Ziel ganz schön kräftig hinausgeschossen. Da hielt keine Leitplanke mehr und es ging richtig abwärts und zwar ganz tief runter. Und dann heißt es hier, wir sind bei Psalm 130, guck rein, Vers 1. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr. Von ganz unten in unserem Leben, wo wir unser Lebensauto vielleicht über die Leitplanke hinausgeschossen haben, in den Graben gesetzt haben, da schreien wir, Herr, hilf uns! Und wisst ihr, das geht so schnell. Wir haben vor 3 Wochen ein Auto von unseren Bibelschülern, 5 Leute im Auto drin, sind unterwegs gewesen von einer Feier zurück und sie fahren und mit 130 Stundenkilometer gehen sie über die Leitplanke runter, knallen auf, die Hinterachse rausgerissen aus dem Fahrzeug, das Fahrzeug überschlägt sich 3-4 Mal in einem Waldstück. In einem Waldstück. Und sie treffen keinen Baum. Den Insassen ist nichts passiert. Ein paar Schrammen. Man konnte das Auto von oben, von der Straße gar nicht einsehen. Das Einzige, was sie machen konnten, ist Handy und schnell anrufen. Weil sie nicht wussten, was vielleicht noch passiert. Herr, hilf! Ich stelle mir das so vor, wenn es damals Handys gegeben hätte, der David hätte sofort reingegriffen, hätte gesagt, 50-15, rufe mich an in der Not. David lernte immer mehr, dass Gottes Regeln ihm nicht die Lebensqualität nehmen wollten, sondern ihn vor dem Abgrund bewahren wollten. Das war's. In 3 Psalmen greift David das Thema der Leitplanken auf. Dieses »Leite mich«. Einmal in Psalm 25, Vers 5, da sagt er, leite mich in deiner Wahrheit. Und dann in Psalm 27, Vers 11 sagt er, leite mich auf ebener Bahn. Und in Psalm 139, Vers 24 sagt er, leite mich auf dem ewigen Weg. Er hatte das Leitplankenprinzip auch verstanden, der David. Diese 3 Gebete von David können wir gar nicht oft genug beten. Leitplanken scheinen erst unnötig, aber werden dann irgendwann lebenswichtig. Und ich glaube, in der Schweiz muss ich davon gar nicht irgendwie großartig reden, wenn ihr einmal so über so einen Pass fahrt. Ich bewundere das, muss ich wirklich sagen. Also so, wenn du den alten San Bernardino da oben rauf gurkst. Mei, oh mei. Das im Dunkeln und bei Nebel? Und dann hast du vielleicht nicht ein richtiges, dann hast du vorne, fällt vielleicht noch vorne die Autoscheinwerfer fallen vielleicht vorne noch aus. Da kannst du dir nur noch eine Katze ans Knie binden. Du kommst ja gar nicht, du weißt ja gar nicht mehr, wo überhaupt, und auf einmal rechts geht's runter, mehrere 100 Meter. Wir dürfen dankbar sein für Leitplanken, für Begrenzungen, die da stehen in unserem Leben. Wir wollen uns heute gerne segnen lassen, ja, aber nicht unbedingt leiten lassen. Denn das bedeutet, dass wir das Lenkrad unseres Lebens aus der Hand geben müssten. Und sagen müssten, Herr, nimm du dieses Lenkrad meines Lebens. Und das könnte ja wehtun. Weil dann bestimmt er ja, wo es hingeht und nicht mehr ich. Und genau das haben wir eigentlich getan, als wir gesagt haben, dass wir Jünger, als wir gesagt haben, wir sind Nachfolger Jesu Christi. Wenn du noch kein Christ bist und Jesus Christus in deinem Herzen noch nicht angenommen hast, dann frag mal den, der vielleicht neben dir sitzt. Oder wenn du das heute hörst per Livestream oder später auf YouTube, dann frag einen Christen. Und frag ihn mal, wie er das gemacht hat, dass er sein Leben Jesus gegeben hat, dieses Lenkrad Jesus in die Hand gegeben hat und gesagt hat, hier bin ich Herr, leite und führe du mich in meinem Leben. Er bestimmt dann das Tempo. Er bestimmt den Weg, die Umstände, den Auftrag. Ja, er bestimmt aber auch dein Ziel, nämlich einmal bei ihm zu sein. Wie das im Alltag, im Einzelnen manchmal dann aussieht, wenn wir uns nicht an die göttlichen Regeln halten und dann abstürzen, das kommt oft so bei Seelsorgegesprächen, die ich habe, dann kommt so raus, ich habe keine Lust mehr in der Bibel zu lesen oder zu beten. Oder ich fühle mich so leer und erschöpft und Gott ist so weit entfernt, höre ich dann öfters. Oder ich weiß, dass ich nicht nach Gottes Willen lebe, aber ich habe auch keine Kraft, mich irgendwie zu verändern. Das sind alles so Sprüche, die dann kommen. An der Stelle muss man natürlich aufhelfen, aber ich muss auch sagen, es hätte nicht so weit kommen sollen eigentlich, dass diese Aussprüche fallen. Und darum hat Gott die Leitplanken in dein und mein Leben hineingestellt. Warum wehren wir uns gegen die Leitplanken Gottes, auch im Umgang untereinander, wenn wir doch sehen, dass bei vielen Christen der Streit Tagesordnung ist? Warum wehren wir uns gegen göttliche Leitplanken? Warum wehren wir uns gegen die Leitplanken und Regeln, wenn es um das Thema Ehe geht, wo wir doch sehen, dass so viele Ehe gerade auch in christlichen Kreisen in die Brüche gehen? Und genau an diesem Punkt setzt häufig ein sehr unbeliebtes Wort ein, nämlich das Wort Gehorsam. Puh, da stellt's mir die Nackenhaare hoch. Das sind ja die einzigen, die ich noch habe, aber da geht's dann nach oben. Gehorsam. Um nicht über die Leitplanke hinaus in den Sündenabgrund zu stürzen, braucht es Gehorsam. Und genau das passt mir nicht. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Göttliche Leitplanken fordern unseren Gehorsam. Gehorsam kann man auch mit Hingabebereitschaft übersetzen. Hingabebereitschaft. Wie viel von meinem Leben, von meinem Einsatz, von meiner Liebe, von meiner Bereitschaft bin ich bereit, Jesus zu geben? 10%? 50? 70 oder 99? Jünger Jesu zu sein, kostet eine Menge Demut. Der Gründer eines großen Missionswerks sagte einmal, Buße heißt, dass wir zurückkehren zu Gottes Regeln. Buße heißt, dass wir zurückkehren zu Gottes Regeln. Das Thema Gehorsam ist ein ganz sensibler Bereich in unserem Leben. Möchten wir als Christen nur Vergebung bekommen oder tun wir auch den Schritt der Buße? Jesus sagt einmal ganz klare Worte dazu. Bitte schlag mal auf Johannes 14. Johannes 14. Johannes 14, die Verse 21 bis 23. Da heißt es, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm. Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn jemand uns Leitplanken vorgibt, dann ist diese Person eine Autorität in unserem Leben. Ob das jetzt die Eltern sind, ob das in der Familie irgendwo jemand ist, die ältere Schwester, Bruder, was auch immer, bei Vorgesetzten in der Arbeit oder auch die Ältesten innerhalb der Gemeinde, bei Lehrern in der Schule sind Autoritäten. Ja, es ist so. Auch bei Bibelschülern. Und dann ist die höchste Autorität Jesus Christus da. Es ist die Autorität. Natürlich gibt es auch Leitplanken, die von Menschen, die von Leitern, von Vorgesetzten oder auch von Ältesten in einer Gemeinde gemacht wurden, die nicht immer gut sind und die einen in die Irre führen. Ja, das gibt es auch. Da kann man dann nicht mehr von Leitplanke sprechen, sondern mehr von leidvolle Planke sprechen. Sie führen mehr Leiden und Schmerzen zu. Und das ist falsch. Spielregeln, Hausordnungen, Anweisungen, die nur noch verletzen und letztendlich gar keinen Sinn machen und die jemand überhaupt gar nicht irgendwo versteht und die nicht unter Gebet und Leitung des guten Heiligen Geistes getroffen werden, sind nicht gut. Und da sollten wir dran arbeiten, sie sollten überdacht werden und vielleicht auch dann geändert werden. Oder man muss wirklich seine geistgeleitete Konsequenz ziehen. Viele haben dann sofort Namen und Personen vor Augen und sagen, ja, das bei dem und dem. Achtung! Achtung, liebe Geschwister, hier kommt unser eigenes Bewertungskriterium ganz schnell zum Tragen und wir verlassen ganz, ganz schnell gottgewollte und biblische Maßstäbe und Richtlinien. Viele denken, solange die Autorität mir passt, wenn sie das macht, was ich für richtig halte, dann erkenne ich die Autorität an. Also kurz gesagt, solange ich einverstanden bin, mache ich mit. Das ist nicht richtig. Entschuldigung, es sind ja auch menschliche Anordnungen, die da passieren und nichts Gottgewolltes. Das sind ja menschliche Leitplanken, die aufgestellt werden und nicht göttliche. Vorsichtig. Sehr schnell sind wir dann bei 1. Timotheus 5,22, wo dann Leute sagen, ja, ich soll mich ja nur den guten Leitern unterordnen. Das steht da nicht. Da steht, du sollst die guten Leiter doppelter Ehre wert halten. Okay, und was ist mit den einfachen Leitern? Oder die vielleicht schlecht leiten? Also reißt nicht etwas aus dem Zusammenhang, sondern lest es da, wie es in der Bibel steht. Und ich denke, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die göttliche Perspektive behalten und dann wirklich auch Gott fragen, Herr, was soll ich tun? Wenn du wirklich merkst, hier ist vielleicht eine Zeit, wo es nicht mehr biblisch klar und ordentlich geht, dann zieh deine geistliche Konsequenz, ja. Aber frag den Herrn. Die Bibel lehrt uns nämlich etwas anderes. Sie lehrt uns was? Dass wir uns unterzuordnen haben. Wir sollen uns unterordnen. Da gibt es die verschiedenen Leitplanken der Unterordnung. Und da können wir gar nicht heute Morgen überhaupt drauf eingehen. Einfach die Leitplanken zum Beispiel des Staates in Römer 13, die uns vorgegeben sind. Oder die Leitplanken innerhalb der Familie. Epheser 5 und 6, wenn du da siehst, den Ehemann als Haupt der Familie oder die Kinder sollen den Eltern gehorchen. Ja, das sind alles diese Punkte, die wir in Epheser 5 und 6 finden. Leitplanken am Arbeitsplatz. Gibt uns die Bibel vor, 1. Petrus 2 oder Kolosser 3. Leitplanken in der Gemeinde, die ganz klar gesetzt werden, 1. und 2. Korintherbrief. Und dann auch Leitplanken gegenüber geistlichen Lehrern und Leitern. Hebräer 13. Wir werden nicht durch das Gesetz gerettet. Ich habe das sehr deutlich gesagt. Aber Gottes Leitplanken bleiben heilig und gerecht, die Gott setzt. Vorletzte Bibelstelle. Römer 7. Römer 7, Vers 12 und Vers 14. Bitte, schlagt es nochmal auf. Römer 7, Vers 12 und Vers 14. Römer 7, Vers 12 und Vers 14. Da heißt es, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Wie sieht unser, dein und mein Leben im Geist aus. Wie möchten wir diesen Sonntag, wie möchten wir die nächste Woche, wie möchten wir den Rest des Jahres unseres Lebens verbringen? In Rebellion und Ablehnung? Oder sind wir, du und ich, lernbereit? Das ist die Frage. Sind wir lernbereit? Wir sagen immer, Gott ist unser guter Hirte. Aber sind wir auch bereit, nächste Woche die Schafe zu sein, die hinterhergehen? Wir sagen immer, Herr, du bist der Töpfer und ich bin der Ton. Aber wollen wir nächste Woche wirklich ein guter, formbarer, nasser Tonklumpen auf der Töpferscheibe sein, wo der Herr vielleicht so richtig reindrückt? Das ist die Frage. Wir sagen immer, Gott ist unser Lehrer. Er ist der, der uns alles lehrt. Aber in Wirklichkeit wissen wir doch immer alles besser. Wir sagen, Gott ist heilig. Ja, aber warum plustern wir uns auf mit unserem unheiligen Gehabe und Verhalten? Das ist die Frage. Wir sagen, Gott ist unser Abba. Unser Vater. Aber wollen wir wirklich als Kind Gottes, ihm nachfolgen und den Anweisungen Folge leisten, die der Vater im Himmel uns gibt? Und ich bin so froh gewesen über meinen leiblichen Vater, der mich oft genug an die Hand genommen hat und gesagt hat, und jetzt bleibst du hier. Und dann habe ich gedacht, oh, oh. Weil ich die Gefahr nicht gesehen habe, aber mein Vater hat die Gefahr gesehen. Und dann hat er mich ganz feste gehalten. Und was war ich froh? Und ich habe da rumgedacht, jetzt lass mich doch los. Und genauso machen wir es oft auch im Geistlichen. Ich weiß nicht, ob der Vater im Himmel nächste Woche dich als Kind anfasst und dich richtig festhält. Dann erinnere dich daran, dass er Gutes mit dir vorhat. Wir werden als Jünger Jesu immer Kinder Gottes bleiben. Das bedeutet, dass wir wie Kinder auch gehorsam sein sollten. Mein Umgang mit Regeln zeigt die wahre Einstellung meines Herzens und das Maß meiner Liebe zu Jesus Christus. Gottes Wege zu gehen bedeutet, sich nicht an den Leitplanken zu stoßen, sondern sie als ein Leitsystem in den Himmel anzusehen. Ich wünsche uns allen, dass wir in dieser Woche bereit sind, mit den Leitplanken Gottes freudig zu leben. Wenn du in dieser Woche an Leitplanken und Regelwerke in deiner Arbeit, in deiner Familie oder vielleicht auch hier in der Gemeinde gerätst, dann habe den Mut zur Demut. Habe den Mut zur Demut. Und allen, denen das schwerfällt, und das ist für mich im allerersten Sinne, lass uns zum Abschluss die letzte Bibelstelle lesen. Jakobus 4, Vers 6b. Jakobus 4, Vers 6b. Und dort heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und das wünsche ich dir, und vor allem auch mir, dass wir das in dieser Woche beherzigen können. Amen.